Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Abschuss eines russischen Kampfjets an der türkisch-syrischen Grenze sorgt für Spannungen zwischen Moskau und Ankara. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld an dem Zwischenfall. Nun besteht die Sorge, dass das Bündnis im Kampf gegen die IS-Terrormiliz Risse bekommen könnte. Bundesaußenminister Steinmeier wartet zudem vor einem Scheitern der internationalen Friedensgespräche für Syrien.
Die türkische Darstellung des Abschusses. Um 9.20 Uhr dringt ein russisches Kampfflugzeug in türkischen Luftraum ein. Dann warnt die türkische Luftwaffe den Eindringling 10-mal. Kurze Zeit später wird er abgeschossen. Auf einer Karte, die der Generalstab veröffentlicht, soll zu erkennen sein, wo die Luftraumverletzung stattgefunden hat. Moskau streitet das ab. Die beiden Piloten werden mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug katapultiert. Vom Boden aus beschießen turkmenische Rebellen die vermeintlich Geretteten. Sie präsentieren Teile der Ausrüstung und behaupten, beide getötet zu haben. Türkische Medien berichten hingegen, die Piloten seien noch am Leben. Bei dem abgeschossenen Jet handelt es sich um einen russischen Jagdbomber vom Typ Su-24, den sowohl die russischen als auch die syrischen Streitkräfte einsetzen. Es ist nicht der erste Zwischenfall im syrisch-türkischen Grenzgebiet, aber ein sehr ernster. Staatspräsident Erdogan verteidigte den Abschuss. Jeder muss das Recht der Türkei respektieren, seine Grenzen zu schützen. Ich unterstütze die Oppositionskräfte in Syrien. Und dort ist doch kein IS-Gebiet, da leben Turkmenen, unsere Brüder. Der Zwischenfall ereignete sich in einem Gebiet, in dem eine turkmenische Minderheit lebt, die ebenfalls gegen Syriens Machthaber Assad kämpft. Die Türkei sieht sich als deren Schutzmacht an, während Russland sie als Terroristen bezeichnet und immer wieder bombardiert hat.
Die NATO hat sich auf einer Sondersitzung mit dem Abschuss des russischen Kampfjets befasst. Generalsekretär Stoltenberg rief anschließend beide Seiten zur Besonnenheit auf. Gleichzeitig erklärte er, die NATO folge der Darstellung Ankaras, dass der Kampfjet den türkischen Luftraum verletzt habe. Russlands Präsident Putin kritisierte den Abschuss des Flugzeugs scharf und drohte mit Konsequenzen für das russisch-türkische Verhältnis.
Das russische Fernsehen berichtete heute fast pausenlos über den Abschuss. Für die Zuschauer wohl eine schockierende Wende, denn bisher sahen sie fast ausschließlich Bilder eines erfolgreichen, klinisch präzise ausgeführten Antiterrorkampfes. Entsprechend scharf dann auch Wladimir Putins erste Reaktion. Der heutige Verlust ist ein Dolchstoß in den Rücken durch die Komplizen der Terroristen. Und der tragische Vorfall wird ernste Auswirkungen auf die russisch-türkischen Beziehungen haben. Außenminister Lavrov verkündete denn auch gleich nach Putins Auslassungen die ersten Konsequenzen. Es wurde beschlossen, das für morgen in Istanbul geplante Treffen der Außenminister der Türkei und Russlands abzusagen. Doch stellt der russische Präsident nun auch die von ihm angestrebte Antiterror-Koalition in Frage? Eher nicht, lässt dieser Satz vermuten. Natürlich bauen wir darauf, dass die internationale Gemeinschaft die Kraft findet, sich im Kampf gegen den gemeinsamen Feind zusammenzufinden und auf die aktive Teilnahme aller Länder dieser Region bei diesem Kampf. Trotz manch scharfer Worte, vor allem wohl für das heimische Publikum, Wladimir Putins strategisches Ziel bleibt wohl, respektierter Partner einer großen Antiterror-Koalition zu werden, endlich aus der Rolle des Buhmanns, des Aggressors in der Ukraine, herauszukommen.
In seinen Bemühungen, eine breite internationale Allianz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zu schmieden, ist Frankreichs Präsident Hollande heute nach Washington gereist. Nach einem Gespräch mit US-Präsident Obama sagte Hollande, beide Länder wollten ihre Luftangriffe auf IS-Stellungen in Syrien und im Irak verstärken. Nach den Anschlägen in Paris spricht der französische Präsident in diesen Tagen mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs über den Antiterrorkampf.
Heute Obama, morgen Merkel, übermorgen Putin. Frankreichs Präsident Hollandes diplomatische Blitzinitiative hat ein hochgestecktes Ziel. Er will eine breite Koalition mit Russland gegen den sogenannten Islamischen Staat. Bisher fliegen die US-geführte Koalition und Russland getrennte Luftangriffe in Syrien. Hollande setzt auf internationale Solidarität nach den Anschlägen von Paris und hofft auf ein starkes Militärbündnis über alle ideologischen Grenzen hinweg. Doch nach dem heutigen Abschuss des russischen Flugzeugs scheint das unwahrscheinlicher denn je. Hollandes Plänen müsste vor allem einer zustimmen, US-Präsident Obama. Der versicherte heute Frankreich zwar seiner Solidarität, ließ aber klar wissen, dass er eine Allianz mit Russland skeptisch sieht. Russlands Angriffe gegen die moderate Opposition geben dem IS erst recht Auftrieb. Russland kann eine konstruktive Rolle spielen, wenn es sich darauf verlegt, gegen den IS vorzugehen. Hollande sagte, man werde den Kampf gegen den IS verstärken. Wir haben gemeinsam entschieden, die Luftschläge sowohl in Syrien als auch im Irak auszuweiten. Und wir wollen den Informationsaustausch über mögliche Ziele verstärken. Keine guten Aussichten also für Hollandes Initiative. Er hatte ja gehofft, dass ein gemeinsamer Feind eint. Bislang aber ist man sich nicht mal einig, wer genau der Feind ist. Russland bombardiert auch solche Rebellen, die USA als Verbündete sehen. Ganz zu schweigen von der großen Uneinigkeit über Syriens Machthaber Assad.
In Tunesiens Hauptstadt Tunis sind am Abend bei einem Anschlag mindestens 12 Menschen getötet worden. In einem Bus, der Angehörige der Leibgarde des Präsidenten transportierte, habe es eine Explosion gegeben, teilte das Innenministerium mit. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. In Tunesien hatte es in diesem Jahr bereits 2 schwere Anschläge mit fast 60 Toten gegeben. Zu beiden Angriffen auf Touristenziele bekannte sich die IS-Terrormiliz. Im Streit über die Begrenzung des Flüchtlingszustroms hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff Obergrenzen für jedes Bundesland ins Spiel gebracht. Er sprach sich dafür aus, dass die einzelnen Länder selbst entscheiden, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen wollen. Die Summe ergäbe dann die deutsche Obergrenze. Haseloff stellt sich damit gegen die Linie von Kanzlerin Merkel, die Obergrenzen ablehnt und eine europäische Lösung anstrebt.
2 von gerade noch 4 Ministerpräsidenten, die die CDU zurzeit stellt, und einer von denen hat das O-Wort in den Mund genommen. Eine Obergrenze für Flüchtlinge verlangt Rainer Haseloff, und er nennt auch als erstes CDU-Präsidiumsmitglied eine Zahl für sein Bundesland. Bei 12.000 Flüchtlingen pro Jahr müsse Schluss sein.
Wenn Integration gelingen soll, brauchen wir eine klare Kontingentierung, was dieses Land, Deutschland, mit den 16 Bundesländern schafft.
Beim CDU-Parteitag in 3 Wochen will Haseloff über Obergrenzen abstimmen lassen. Der Partei Nachwuchs, die Junge Union, bereitet einen ähnlichen Antrag vor, gegen die Überzeugung der Kanzlerin.
Dafür ist ein Parteitag da, dass wir darüber diskutieren und dann einen Beschluss fassen. Aber ich schätze Sie sehr für Ihre Arbeit, die Sie leistet. Und in diesem einen Punkt habe ich eine andere Meinung und viele in der Union auch.
Das Problem der nationalen Obergrenze: wenn Deutschland zum Beispiel beschließen würde, 1 Million Flüchtlinge aufzunehmen, was passiert dann, wenn der 1 Million und erste Flüchtling mit fundiertem Asylgrund vor der Tür steht? Man dürfte ihn rechtlich kaum abweisen.
Sie können das Licht anknipsen und ausschalten mit einem Schalter, aber Sie können nicht diese weltweiten Migrationsströme von heute auf morgen beenden.
Und die Kanzlerin wiederholt ihre langfristige Lösung ohne Obergrenze.
Wenn wir die Fluchtursachen bekämpfen, dann werden wir auf diesem Wege auch eine Reduzierung der Flüchtlingszahlen bekommen.
Ein CDU-Ministerpräsident und der Vorsitzende der traditionell konservativen Jungen Union, die bringen die Kanzlerin zwar nicht in Bedrängnis, gewarnt sein muss Angela Merkel aber schon. Wenn sich alle Befürworter einer Obergrenze beim Parteitag zusammentun, kann es sehr ungemütlich für Merkel werden.
Während die Politik über Obergrenzen und Kontingente diskutiert, kommen täglich weiterhin tausende Flüchtlinge nach Deutschland. Etwa 1 Million Menschen dürften es bis zum Jahresende sein. Hier ein Blick auf die nicht leicht zu ermittelnden Zahlen hinter den menschlichen Schicksalen.
Kommt ein Flüchtling nach Deutschland, wird er zunächst im EASY-System des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge registriert. Doch erst, wenn er einen Asylantrag stellt, wird er zum Asylbewerber. Derzeit kommen so viele Flüchtlinge nach Deutschland, dass die Asylbehörden mit der Eröffnung von Verfahren nicht mehr nachkommen. Es kommt zu einem Stau. 758.000 Menschen waren bis Oktober registriert, doch nur 331.000 von ihnen fanden als Asylbewerber Eingang in die Statistik. Und es gibt 2 weitere Probleme. Möglicherweise sind eine ganze Reihe von Flüchtlingen nach Deutschland eingereist, die bis heute nicht registriert werden konnten. Wie groß ihre Zahl ist, weiß niemand. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Gleichzeitig gibt es wohl viele, die mehrfach registriert wurden. Die Zahl aus dem EASY-System mit Unsicherheit behaftet. Nach Schätzung der Bundespolizei haben in den ersten drei Novemberwochen bereits 180.000 Flüchtlinge Deutschland erreicht, so viele wie im ganzen Oktober. Wenn das stimmt, dann würde Anfang Dezember die 1-Millionen-Grenze überschritten.
Die EU-Kommission hat heute ihre Pläne für eine einheitliche Absicherung von Bankguthaben vorgestellt. Damit sollen Einlagen von Kunden im Fall einer Bankenpleite geschützt werden. Die Einlagensicherung stellt die dritte Säule der Bankenunion dar, die die Länder der Eurozone nach der Finanzkrise verabredet hatten. Die Bundesregierung und deutsche Banken lehnen den Vorschlag der EU-Kommission ab. Sie fürchten, dass deutsche Institute für marode ausländische Banken haften müssen.
Es geht um das Geld der Kunden. Was passiert, wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät? Bis jetzt gibt es nur nationale Lösungen, zum Beispiel in Deutschland. Guthaben von Bankkunden bis 100.000 Euro sind garantiert. Jetzt soll ein gemeinsamer europäischer Geldtopf zur Einlagensicherung entstehen, stufenweise bis 2024. Deutsche Sparkassen und Volksbanken hatten auf Ausnahmen gehofft. Sie haben eigene Sicherungssysteme. Nein, alle müssen mitmachen, sagt die EU-Kommission. Immerhin. Sichere Banken werden kleinere Beträge zahlen, weniger sichere zahlen mehr. Warum sollen deutsche Banken überhaupt für Pleiten in anderen EU-Staaten einspringen, fragen Kritiker, wenn dort die bisherigen Beschlüsse zur Bankenunion nicht umgesetzt würden.
Wenn wir über das Thema Bankenunion reden, dann muss klar sein, dass die europäischen Systeme so gemacht werden, dass die Mitgliedstaaten in ihrer Entschlossenheit das umzusetzen, wozu sie sich verpflichtet haben, nicht geschwächt werden.
Kommissar Hill muss sich auf harte Verhandlungen mit EU-Parlament und Mitgliedstaaten einstellen. Nur 14 von 28 EU-Ländern haben bisher ein nationales Einlagensicherungssystem umgesetzt. Die EU-Kommission sagt, es gibt keinen Freifahrtschein für unsichere Geldinstitute. Doch vor allem in Deutschland schauen Regierung und Banken mit Argwohn auf die aktuellen Pläne. Die seien überstürzt.
Im Abgasskandal bei Volkswagen werden die Ermittlungen ausgeweitet. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat gegen 5 Beschuldigte ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eröffnet. Hintergrund ist die von VW zugegebene Manipulation von CO2-Werten. Bei der Berechnung der Kfz-Steuer ist die ausgestoßene Kohlenstoffdioxidmenge ein entscheidendes Kriterium. Gegen VW-Mitarbeiter läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts. Nach den Anschlägen auf Hochspannungsmasten ist die Krim weiterhin von der Stromversorgung abgeschnitten. Derzeit läuft die Reparatur der Leitungen, es kommt aber immer wieder zu Sabotageakten. Der russische Energieminister drohte der Ukraine heute mit einem Stopp der Öl- und Gaslieferungen, sollte nicht bald wieder Strom auf die Krim fließen. Obwohl die Halbinsel von Russland annektiert ist, wird sie ausschließlich von der Ukraine aus mit Elektrizität versorgt.
US-Außenminister Kerry hat sich zu Beginn seines Nahostbesuchs besorgt über die jüngsten Gewaltausbrüche geäußert. Bei einem Treffen mit dem israelischen Premierminister Netanyahu verurteilte er die Anschläge von Palästinensern als Akte des Terrorismus. Am Nachmittag traf Kerry auch Palästinenserpräsident Abbas. Als Auslöser der Gewalt gilt der Streit über die Nutzung des Tempelbergs in Jerusalem.
Nach nur 3 Siegen in 13 Spielen hat der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart Konsequenzen gezogen und Trainer Zorniger entlassen. Vorerst übernimmt U23-Coach Kramny das Training. Der VfB hatte am Wochenende mit 0:4 gegen Augsburg verloren und steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 25. November.
Morgen haben wir es mit dem Ausläufer eines Tiefs über dem Nordmeer zu tun. Danach strömt mildere Luft zu uns. In der Nacht breiten sich die Niederschläge aus der Nordwesthälfte ostwärts aus. Zum Teil schneit es bis ins Flachland. Am Tag ist der Himmel meist wolkenverhangen. Gebietsweise regnet oder schneit es. Lichtblicke gibt es im Nordwesten. In der Nacht plus 5 Grad auf Sylt, minus 11 Grad in den Alpentälern. Am Tag 0 Grad im Bayerischen Wald, 9 Grad an der Nordsee. Am Donnerstag im Süden und Südosten gebietsweise Regen, vor allem im Bergland Schnee. Am Freitag schneit es an den Alpen noch etwas, sonst einige sonnige Abschnitte. Später im Nordwesten wieder Regen. Am Samstag regnet es verbreitet, im Bergland und Richtung Südosten auch Schnee.
Pina Atalay meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach dem Abschuss, wie kann es weitergehen im Kampf gegen den IS und Abschiebungen nicht anerkannter Asylbewerber, die Situation in Bayern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.